Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Was muss sich an den Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen in der Wissenschaft ändern? Dazu gibt es gleich zwei Untersuchungen, die wir hier vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Unter dem Hashtag Ich bin Hanna kann man nachlesen, wie prekär die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft sein können. Demnach müssen sich Forschende von Vertrag zu Vertrag hangeln, fallen nach Jahren ohne Festanstellung dann im schlimmsten Fall raus aus der Wissenschaft. Die Regierungskoalition hat in ihrem Koalitionsvertrag versprochen, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz nachzubessern. Doch wollte sie erst einmal abwarten, was denn die Auswertung dieses Gesetzes überhaupt ergibt. Diese Evaluation hatte noch Bildungsministerin Karliczek in Auftrag gegeben, denn auch schon die Große Koalition hatte die gesetzlichen Bestimmungen 2016 novelliert. Nun liegt die Evaluation also vor. Sie wurde heute Vormittag auf einer PK vorgestellt. Claudia von Laak hat sie für uns beobachtet. Zunächst einmal, wer hat sich das Gesetz angeschaut und zu welchen Ergebnissen sind die Prüfenden gekommen?
Ja, das war das Institut für Hochschulentwicklung und die Intervall GmbH, eine Politikberatungsagentur. Und sie haben erstens festgestellt, dass der Anteil der befristet Angestellten im Bereich des wissenschaftlichen Personals an den Hochschulen kaum zurückgegangen ist. Aktuell sind 81% befristet beschäftigt. Allerdings haben sich die Laufzeiten der Verträge erhöht. Also die Zahl der Verträge, die kürzer als ein Jahr sind, die ist zurückgegangen. Der Anteil bleibt allerdings hoch. Vielleicht zwei Zahlen dazu. Einer von drei befristeten Verträgen an Hochschulen, der läuft kürzer als ein Jahr. An außeruniversitären Forschungseinrichtungen sind es etwas weniger. Einer von vier Verträgen allerdings auch kürzer als ein Jahr.
In welcher Form hat sich denn Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger dazu geäußert? Hat sie also schon durchblicken lassen, wie sie die Erkenntnisse aus der Evaluation aufgreifen will?
Naja, diese Pressekonferenz am Vormittag, die dauerte lediglich eine Viertelstunde, was sehr ungewöhnlich ist, legt so ein bisschen den Eindruck nahe, dass dieses Thema nicht so sehr das Herzensthema ist von FDP-Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Inhaltlich blieb sie eher vage. Sie deutete lediglich an, in welche Richtung das gehen könnte, also diese Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes.
Die Befristungsquote der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist allen Verbesserungen zum Trotz nach wie vor noch viel zu hoch. Diesen Punkt nehmen wir ernst. Wir wollen erreichen, dass die Befristungsquote sinkt, vor allem bei den Promovierten.
Soweit. Und sie kündigt da eine große Konferenz an Ende Juni. Da werden alle Interessengruppen eingeladen. Sie rief dann alle auf, bringen Sie sich ein. Das fand ich persönlich ein bisschen merkwürdig, denn wir wissen ja, dass sich seit Jahren Gewerkschaften, Verdi, GEW, die Initiative Ich bin Hanna, also ganz viele engagieren sich in diesem Thema. Also ich glaube nicht, dass man da extra nochmal aufrufen muss, sich da einzubringen.
Zu den Gewerkschaften kommen wir gleich noch, aber zunächst mal die Frage, wie bewerten denn die Hochschulen das Papier?
Ja, die Hochschulrektorenkonferenz hat sich zu Wort gemeldet, begrüßt die Evaluation, sagt, wissenschaftliches Arbeiten sei ungebrochen, attraktiv. Dafür spreche die Zahl von 74% der Promovierten, die in der Wissenschaft bleiben wollen. Und die Hochschulrektoren, die haben schon vorgebaut in puncto Novelle und sagen, aus dieser Evaluation ließen sich kaum zwingende Folgerungen für die Novelle ableiten. Also man hält sich da zurück, was die Novelle angeht.
Interessanterweise hat die Gewerkschaft Verdi noch eine eigene Auswertung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes unternommen. Welche Erkenntnisse liefert denn die gewerkschaftliche Evaluation?
Ja, das ist eine sehr viel breiter angelegte Untersuchung als die des Bundesforschungsministeriums. Da wurde unter anderem nach der Lebensqualität der Beschäftigten gefragt. Eine Antwort fand ich interessant. Knapp 40% der Befragten sagen, dass sie ihren Kinderwunsch aufgrund der prekären und befristeten Beschäftigung zurückstellen. Außerdem beeinträchtige die Befristungspraxis den wissenschaftlichen Diskurs. Das sagte Matthias Kuhn von der Uni Dresden, der Autor der Studie, und er begründet das so.
Weil viele deutlich mehr, signifikant mehr befristete als unbefristete wissenschaftliche Mitarbeiterinnen sich mit Kritik zurückhalten, weil sie Angst haben, mit wissenschaftlich fundierter Kritik zurückhalten, weil sie Angst haben, dadurch ihre Beschäftigungschancen zu verschlechtern an der Universität.
Und die Forderung der Gewerkschaft Verdi ist klar: eine bessere Grundfinanzierung der Hochschulen, weg mit den Befristungen und kein Sonderbefristungsrecht speziell für die Wissenschaft.
Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz stand heute gleich zweimal auf dem Prüfstand. Claudia van Laak hat uns die Evaluationen vorgestellt. Vielen Dank nach Berlin. Mehr Geld und mehr Freizeit, darauf können sich Erzieherinnen und Erzieher in kommunalen Kitas freuen. Das ist das Ergebnis der Tarifeinigung in dieser Woche. Das ist schon mal eine gute Nachricht für die meisten der 330.000 Beschäftigten in diesem Bereich. Aus Nordrhein-Westfalen dagegen kommen weniger gute Nachrichten. Dort warten angehende Erzieherinnen und Erzieher auf ihre finanzielle Unterstützung während ihrer Ausbildung. Konkret auf die Bewilligung und Auszahlung des sogenannten Aufstiegs-BAföGs. Kai Rüßberg berichtet.
NRW-Landtagsabgeordneter Dennis Metzer aus Lippe hörte vor einigen Tagen aus einem Berufskolleg Beschwerden über eine Ungleichbehandlung von Erziehern und Erzieherinnen im Vergleich zum benachbarten Hessen. Während das BAföG dort schon längst ausgezahlt wurde, warten Antragsteller aus Nordrhein-Westfalen schon seit Monaten auf ihr Geld.
Und wenn die da 8 Monate warten müssen, dann ist das eine richtig prekäre Situation. Und es wurde auch berichtet, dass deswegen schon welche darüber nachgedacht haben, ihre Ausbildung abzubrechen. Und das ist natürlich ein ganz dramatischer Befund vor dem Hintergrund, dass wir einen riesen Fachkräftemangel haben im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher und wir den eigentlich den roten Teppich ausrollen müssten.
60% der Erzieherinnen und Erzieher durchlaufen in Nordrhein-Westfalen die 3-jährige Ausbildung an Berufskollegs ohne Vergütung. Erst im anschließenden Praktikum gibt es gut 1.500 Euro monatlich. Oftmals lernen aber gerade dort ältere Auszubildende, die schon einen eigenen Haushalt führen und monatliche Fixkosten haben. Sie können dafür eine finanzielle Unterstützung beantragen, das Aufstiegs-BAföG. Doch in NRW läuft es nicht richtig, sagt Melzer.
In Hessen für die BAföG-Anträge sind 5 Studierendenwerke zuständig. In Nordrhein-Westfalen eben nur die eine Bezirksregierung und die hatte personelle Probleme. Und dann sind die Bearbeitungszeiten massiv angestiegen. Im Schnitt sind es jetzt knapp 6 Monate und in anderen Fällen noch mal deutlich länger.
Die noch amtierende Bildungsministerin Yvonne Gebauer von der FDP hat eingeräumt, dass es zu Verzögerungen gekommen sei, aber erklärt, dies sei gar kein Problem. Bis das BAföG ausgezahlt werde, könne beim Jobcenter ein Übergangskredit beantragt werden, heißt es in einer Mitteilung von ihr an den Landtag. Der zuständige Verdi-Sekretär Tjaak Sauer ist empört.
Selbstverständlich ist das kein Zustand, ist das ein Skandal, dass die Landesregierung hier nicht in der Lage ist, die eigentlichen Leistungen zu bedienen und stattdessen auf die Jobcenter und auf Hartz IV verweist.
Auf Anfrage des Deutschlandfunk heißt es aus dem Schulministerium, man bedauere, dass ein missverständlicher Eindruck entstanden sei, schätze die Arbeit als wichtig und wertvoll und wollte eine finanzielle Brücke aufzeigen. Aber es ist fraglich, ob es überhaupt einen Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen gäbe. Zudem, sagt Tjaak Sauer von Verdi, drücke dieses Vorgehen mangelnde Wertschätzung aus.
Hilft natürlich wenig und ist natürlich frustrierend, wenn die neben dem BAföG-Antrag, der jetzt umfangreich ist, auch noch einen Hartz-IV-Antrag stellen müssen, diskutieren müssen mit dem Jobcenter, ob sie die Ansprüche haben oder nicht. Das ist entwürdigend für die Schülerinnen und Schüler.
Stattdessen sollte die Erzieherausbildung seiner Meinung nach modernisiert werden. Ähnlich wie in dualen Ausbildungsberufen müssten von Beginn an Arbeitsverträge mit einem Träger geschlossen werden, so der Gewerkschafter. Bisher ist das nur für 40% der Erzieherinnen und Erzieher üblich, bei der sogenannten praxisintegrierten Ausbildung, kurz PIA. Dort wird eine monatliche Vergütung von mehr als 1.000 Euro gezahlt.
Wir haben mit den kommunalen Spitzenverbänden und Arbeitgeberverbänden ein gemeinsames Papier veröffentlicht, dass wir die Erzieherinnenausbildung bundesweit einheitlich und in eine Art duales System bringen wollen, das auch von Anfang an vergütet ist und mehr Standard, mehr Qualität reinbringen und auch eine einheitliche Ausbildung für die Erzieherinnen bundesweit organisieren, weil wir inzwischen einen Flickenteppich bundesweit haben.
Eine gute Lösung, sagt auch SPD-Abgeordneter Dennis Melzer. Allerdings dürfe das nicht dazu führen, dass künftig nur noch in Kindertagesstätten ausgebildet wird. Die vollschulische Ausbildung bereite auch auf Jobs in der Schulbetreuung und der offenen Jugendarbeit vor.
Da öffnet sich für viele während der Schulzeit erstmal der Blick, in was für Felder sie eigentlich alles gebraucht werden und wo eine Zukunftsperspektive wäre.
Noch wichtiger ist es, die Ausbildung schnell auszubauen. Bislang gibt es jährlich in NRW 5.500 Absolvierende. Wenn in 4 Jahren der Rechtsanspruch auf einen Platz in der offenen Ganztagsschule kommt, reicht das bei weitem nicht aus.
Von Nordrhein-Westfalen nach Sachsen. Dort fängt das Projekt Quickstart Plus Studierende auf, die ihr Studium abbrechen wollen. Doch wie gut oder schlecht klappt das? Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz hat sich das Projekt angeschaut und mit einigen Beteiligten gesprochen.
Vor 8 Jahren ist Otto Dowansiba nach Sachsen gezogen, aus Indonesien zum Elektrotechnikstudium an die Hochschule in Zittau. Doch nach 12 Semestern hat er mehrere Prüfungen endgültig nicht bestanden, wurde exmatrikuliert.
War ich traurig, ja, es ist logisch, weil ich bin hier in Deutschland zu kommen, also um ein Studium zu abschließen. Aber der Leiter von der Prüfungsamt hat mich gesagt, nee, das ist kein Problem. Du kannst hier in Deutschland weiterbleiben. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, dass du hier eine Ausbildung machen.
Mit Hilfe der Hochschule hat er sich bei mehreren Firmen beworben. Seit einem halben Jahr macht der 28-Jährige nun eine Ausbildung als Maschinen- und Anlagetechniker bei einer Textilmaschinenfirma in Zittau. Näher an der Berufspraxis, das gefällt ihm besser als das Studium auf Deutsch, sagt er.
Im Studium viel Theorie und natürlich haben wir auch wegen der Sprache. Ich kann nicht alles in Vorlesung verstehen konnte, muss ich dann wieder zu Hause nochmal lernen. Ich konnte nicht alles schaffen. Und ich finde, es ist besser, wenn ich ins Ausbildung gehe.
Ein gelungenes Beispiel für das, was Quickstart Sachsen Plus erreichen will. Studienabbrecher besser zu beraten und Alternativen zum Studium zu vermitteln, erklärt Koordinatorin Theresa Wand.
Das Ziel des Projektes ist es, Studienabbrechende in die Berufsausbildung zu überführen. Und dabei konzentrieren wir uns auf internationale Studienabbrechende und auf Studienzweifelnde und Studienabbrechende mit psychischen Belastungen und einem hohen Orientierungsbedarf, die wirklich nicht wissen, was der nächste Schritt ist.
Das Projekt soll bestehende Beratungsangebote verbessern, ebenso wie den Kontakt zwischen Hochschulen und Unternehmen. Beteiligt sind alle Hochschulen in Sachsen, dazu Wirtschaftskammern und andere Unternehmensverbände. Im Rahmen des Projekts versucht zum Beispiel die TU Dresden, Studienabbrecher direkter als bisher anzusprechen, sagt Erik Blumenthal von der dortigen Studienberatung.
Wenn die Schreiben der Prüfungsämter oder des Immatrikulationsamtes rausgehen und man erfährt, ich habe etwas endgültig nicht bestanden, ich habe eine Abschlussarbeit nicht bestanden, dass das meistens in so einem Behördenfachdeutsch geschrieben ist, und man eher eine Ablehnung spürt, eine große Unsicherheit natürlich. Und wir haben jetzt Infoblätter entwickelt, die wir den Bescheiden beilegen, die eine freundliche Einladung aussprechen. Die Uni ist von Anfang bis zum Ende für euch da und unterstützt euch.
Auch der Austausch mit Unternehmen soll verbessert werden. Die suchen zwar besonders in den ländlichen Teilen Sachsens dringend nach qualifiziertem Personal. Insbesondere kleinere Unternehmen hätten dafür aber kaum Ressourcen, sagt Christine Koksch. Sie berät im Auftrag des Landkreises Erzgebirge Unternehmen bei der Nachwuchssuche.
Im Erzgebirge haben wir also 14.000 Unternehmen und davon 90% haben unter 10 Mitarbeitern. Und da muss der Geschäftsführer oder eine Personalverantwortliche alles handeln. Abrechnung, Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass es solche Begleitstrukturen, solche Anlaufpunkte gibt.
Denn Hürden gibt es viele. Wenn Studierende aus dem Ausland ihr Studium abbrechen, erlischt auch ihre Aufenthaltsgenehmigung. Die muss beim Übergang in eine Ausbildung verlängert werden. Nicht immer klappt das reibungslos. Auch brauche es mehr Sprachkurse und Mentoring für internationale Auszubildende.
Da spielen ja andere kulturelle Eigenschaften auch eine Rolle. Da kann es Konfliktpotenzial geben. Und bevor das eben aufbricht, ist es ganz, ganz wichtig, dass nicht nur der Geschäftsführer hinter der Entscheidung steht. Wir öffnen uns für Personen mit einem anderen Background, sondern auch die Belegschaft.
Einige Unternehmen sind schon auf diesem Weg. Bei anderen brauche es einen Bewusstseinswandel, zu dem auch das Quickstart-Projekt beitragen soll, so Koordinatorin Wand.
Die Unternehmen müssen sich auf jeden Fall öffnen, was so den Background und die Geschichte der einzelnen Personen angeht, um dort auch Personen zuzulassen, die von der vermeintlichen Norm abweichen. Ob das internationale Studierende sind oder auch Studierende, die vielleicht eine Auszeit hatten aufgrund psychischer Belastungen und Erkrankungen.
Otto Dowansiba gefällt es in Zittau bei seinem Unternehmen. Für immer bleiben will er aber nicht.
Wenn ich mit meiner Ausbildung fertig bin, ich bleibe einfach bei dieser Firma arbeiten. Und naja, vielleicht, wenn ich schon 10 oder 15 Jahre dort gearbeitet hätte, dann gehe ich zurück zu meiner Heimat.
Sachsen ist auf Zuwanderung angewiesen. Die Landesregierung will bis zum Jahr 2030 rund 100.000 Fachkräfte aus dem Ausland anwerben. Einfach wird das nicht.
In Thüringen haben erst gestern die schriftlichen Abi-Prüfungen begonnen. Alle anderen Bundesländer sind mit den regulären Klausurterminen schon durch. Ähnlich wie im letzten Jahr gab es auch in diesem Jahr bestimmte Erleichterungen. So hatten die Abiturienten in den meisten Bundesländern 30 Minuten mehr Zeit für das Ablegen der Prüfungen. Doch was bringen diese Hilfestellungen? Wie wichtig und notwendig sind sie überhaupt? Das habe ich Marcel Helbig gefragt, Bildungsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
Ja, das wissen wir alles nicht so ganz genau, ne? Also das erste Problem, was wir haben relativ wenig Ahnung darüber, wie sich eigentlich Lernrückstände darstellen. Also ob jetzt tatsächlich das Leistungsniveau der jetzt angehenden Abiturienten tatsächlich so schlecht ist, wie man annimmt, oder eben auch nicht. Es gibt vor allem gerade bei den Gymnasiasten eigentlich so das Bild, dass die relativ gut durch die Pandemie gekommen sind, dass an vielen Gymnasien regulärer Schulunterricht stattgefunden hat über Videokonferenz. Also es geht bis dahin, dass berichtet wurde, dass jetzt Sportunterricht dann vor dem Video irgendwo stattgefunden hat. Und dass eigentlich die größeren Probleme an den nicht-gymnasialen Schulformen irgendwo vorgekommen sind. Aber genaues wissen wir halt nicht. Und wir werden wahrscheinlich auch relativ wenig dazu erfahren, weil es gibt auch keine Studie im Feld, wo man jetzt sagen würde, hier werden wir nochmal irgendwas darüber erfahren, wie gut oder schlecht die jetzt angehenden Abiturienten von ihren Kompetenzen her im Vergleich zu den vorigen Jahren sind.
Also kann man relativ wenig sagen über Fairness, also inwieweit jetzt so dieser Jahrgang, der ja seine ganze Oberstufenzeit in der Corona-Pandemie verbracht hat, auch jetzt durch diese Aufgaben und Ausgleiche benachteiligt bzw. auch bevorzugt wird.
Ja, ich meine, da stehen sich immer zwei Dinge so ein Stück weit entgegen, was Fairness angeht. Auf der einen Seite wird dann immer gesagt, naja, wir dürfen ja auch an den Qualitätsstandards nicht drehen, weil dann im Endeffekt ja die Fairness zu den Jahrgängen, die da zuvor durchgelaufen ist, nicht gegeben ist. Und auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn wir davon ausgehen, dass es Lernrückstände gibt und dass natürlich die Schüler nichts dafür konnten, weil die konnten nichts dafür, dass es eine Pandemie gab und dass die Schulen nicht darauf ausgerichtet waren, nun guten Unterricht im Video zu machen. Und das sind ja dann auch gerade nochmal spezifische Räume, also ländlicher Raum. Wie soll denn auf einmal ein guter Videounterricht dort funktioniert haben, wo die Breitbandabdeckung schlecht gewesen ist? Das sind so Dinge, die thematisieren wir dann auch relativ wenig an der Stelle. Also von allein an dieser Stelle merkt man, dass es da auch kein richtig oder falsch irgendwie gibt, was auch diese Fairness-Gesichtspunkte angeht. Und wir sehen das dann auch, wie stark die Länder von den Erleichterungen, über die sich die KMK verständigt hat, also es gibt einen KMK-Beschluss, wo man die Möglichkeiten angegeben hat, was kann denn ein Land an Erleichterungen nun vornehmen, dass wir da Riesenunterschiede sehen. Also dass Berlin da zum Beispiel aus dem Vollen schöpft, also da wird quasi jede Maßnahme, die irgendwo angeboten wurde, wird dort auch wahrgenommen, und in anderen Ländern ist das bei Weitem nicht so der Fall, wo man ganz kleine Abschwächungen dann nur vorgenommen hat.
Zum Beispiel?
Ja, also wenn man zum Beispiel sich die Übersichten, die es dazu gibt, anschaut, da würde ich jetzt sagen, dass in Niedersachsen es relativ wenig Erleichterungen gegeben hat. Auch in Hessen ist relativ wenig an Erleichterungen dort festzustellen. Und wie gesagt, Berlin eben die andere Geschichte, dass da alles, was man so im Portfolio hatte, genommen wurde.
Und dann gibt es ja zum Beispiel, nur mal um eine Erleichterung zu nennen, diese 30 Minuten mehr in der Klausur. Was soll das effektiv bringen?
Ja, es kommt immer darauf an, also wenn der Zeitdruck in einigen Fächern vorher groß gewesen ist, dann kann das natürlich etwas bringen. Wenn es aber darum geht, dass ich vor einer Aufgabe sitze, von der ich keine Ahnung habe, dann bringen mir auch 30 Minuten nichts. Und von daher ist das auch mal für den jeweiligen Einzelfall kann es was bringen, für den anderen eben auch nicht.
Sie haben ja es schon angesprochen, dass es relativ der letzte Jahrgang auch sehr gut durch das Abitur gekommen ist.
Ja, gemessen an den Abiturnoten.
Also genau, da würde ich ganz gerne nochmal einhaken wollen. Also woran liegt es denn, dass diese Abiturnoten dann auch in den letzten Jahrgängen so gut waren? Da gab es ja teilweise auch schon einen Nachteilsausgleich. Ja. Hat das damit zu tun, dass der vielleicht halt auch zu großzügig war? Oder wie ist das zu erklären? Oder die Schülerinnen und Schüler mehr Zeit zum Lernen hatten, weil sie eben mehr zu Hause waren und mehr sich fokussieren konnten?
Ja, also beide Punkte können richtig sein, also ein bisschen Nachteilsausgleich, ein bisschen mehr Platz zum Lernen, eine mehr Fokussierung auch auf bestimmte Themen, dass man eben nicht mehr zu breit auch lernen musste, vielleicht in einigen Fächern, weil man bestimmte Themen von vornherein ausgeschlossen hat, die man dann nicht mehr lernen musste. Aber es ist auch nicht auszuschließen, aber das wird auch einem niemand wirklich klar bestätigen können, dass auch die Lehrer darauf reagiert haben und vielleicht etwas nicht so hart korrigiert haben, wie das vorher gemacht haben, und dort mal hier und da einen Punkt oder zwei Punkte mehr gegeben haben, als das vorher der Fall gewesen ist. Und so gibt es ein schönes Beispiel, hat jetzt nicht mit dem Abitur direkt zu tun, aber wir beobachten zum Beispiel in Sachsen, dass der Anstieg der Kinder, die eine Gymnasialempfehlung bekommen haben, also von der 4. zur 5. Klasse, der ist also ein extrem starker Anstieg, also von 48% vor der Corona-Pandemie auf 56% Übergangsempfehlung während des ersten Pandemiejahres. Und das weist ganz klar darauf hin, dass sich die Lehrer auch in ihren Bewertungen angepasst haben müssen.
Wie lange muss es eigentlich einen Nachteilsausgleich geben? Also jetzt wird ja ganz klar auf die Abiturjahrgänge geschaut, die nächsten wachsen schon heran. Ab wann kann man sagen, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr?
Das ist genauso schwer zu beantworten wie die Frage, wie groß eigentlich die Leistungsrückstände jetzt bei den jetzigen Abiturjahrgängen sind. Auch da wissen wir sehr wenig. Das, was wir wissen, ist auch kein klarer Forschungsstand. Es gibt ja ein oder andere Studie, die sieht sehr große Lernlücken, andere finden gar nichts. Und das kriegen wir noch nicht so richtig überein. Für die Abiturprüfung und die Erleichterung bei den Abiturprüfungen würde ich beim längeren Nachdenken darüber eigentlich zum Schluss kommen, dass wir zeitnah diese Erleichterung nicht mehr brauchen, weil eigentlich davon auszugehen ist, dass die dann irgendwann beim Abitur und in der Abiturstufe angekommen sind. Also jene, die große Lernrückstände hatten, sind da auch gar nicht angekommen. Und die, die angekommen sind, die sollten eigentlich das Niveau haben wie die Abiturienten jetzt zuvor auch.
Das sagt Marcel Helbig, Bildungsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, über Prüfungserleichterungen beim Abitur. Und das war's für heute von uns. Die morgige Ausgabe von Campus und Karriere beschäftigt sich mit der Wissenschaftsfreiheit und der Frage, wie weit darf Kritik an Forschenden gehen? Sie können sich per Mail unter campus@deutschlandfunk.de an der Runde beteiligen ab 14.05 Uhr morgen oder hinterlassen Sie doch schon jetzt eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter unter der 00800 4464 4464. Können Sie uns dort erreichen. Am Mikrofon dieser Sendung war Regina Brinkmann. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.